der Markt ist die Wahrheit. Und wenn der Markt sagt, RoboAdvisor hat keine hohe Marge und es kommen sehr kleine Volumen rein, dann kann ich 10.000 Kunden onboarden. Das bringt mir nichts, wenn ich dadurch kein Geld verdiene. Zum Schluss müssen wir Geld verdienen.
The Portfolio People.
Der modernen Vermögensverwaltung wird gelegentlich attestiert, sie sei zum Sterben verurteilt. Ersetzt durch Algorithmen und digitale Lösungen. In dieser Folge begegne ich Stefan Schmidt, dem CEO von InnoInvest, der diese Prognose entschieden zurückweist. Jedenfalls, wenn man die Technologie selbst in die Hand nimmt. Schmidt hat von der Pike auf gelernt, wie das Banking-Geschäft funktioniert. Mit 29 Jahren war er bereits Bankdirektor. Er trägt Anzug und Krawattennadel wie ein Banker alter Schule, doch er denkt bisweilen wie ein Silicon Valley-Unternehmer. Heute führt er eine Firma, die klassische Vermögensverwaltung mit eigener Tech-Kompetenz verbindet. Wir sprechen darüber, warum der Robo-Advisor-Hype seiner Meinung nach vorbei ist, aber KI im Asset Management erst ganz am Anfang steht. Er erklärt, warum mehr Banker den Schritt in die Selbstständigkeit wagen sollten. Und er verrät, warum er auf LinkedIn bewusst für die Krawatte wirbt und welcher Hollywood-Star sein modisches Vorbild ist. Ein Gespräch über Technologie, Tradition und den feinen Zwirn des Erfolgs. Jetzt bei The Portfolio People.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Stefan, wie siehst du die Zukunft der Vermögensverwaltung in einer Welt, die immer digitaler wird?
Das ist eine sehr spannende Frage. Vielen Dank für diese. Ich glaube, dass das Thema Digitalisierung gar nicht so groß Einfluss nehmen wird, wie man es ursprünglich mal dachte, als die Robos an den Markt kamen, 2014, 15, 16. Sieht man ja auch an der aktuellen Robo-Entwicklung. Ich glaube, die Margen sind da nicht hoch und es wird als zusätzlicher Vertriebsweg verstanden. Vielleicht bringt KI ins Asset Management, also ins Risikomanagement, ins Portfolio Management mehr Leistung. Ich glaube, dass der traditionelle Vermögensverwalter nach wie vor ein People-Business ist und dass Digitalisierung beim wirklich margenstarken, großvolumigen Geschäft eher eine untergeordnete Rolle spielt. Vielleicht im täglichen Ansehen des Portfolios über die App oder über Smartphone, vielleicht im Risikomanagement. Aber ich glaube nicht, dass Digitalisierung so einen großen Impact auf klassisches People-Business haben wird.
Also gehst du nicht mit der These mit, dass die traditionelle Vermögensverwaltung über kurz oder lang aussterben wird?
Ich bin mit der These mitgegangen und musste mich revidieren. Wir haben ja selbst als InnoInvest eine traditionelle Vermögensverwaltung in der Region und einen Robo-Advisor gebaut, mit dem wir am Markt aktiv sind. Und der Markt ist die Wahrheit. Und wenn der Markt sagt, Robo-Advisor hat keine hohe Marge und es kommen sehr kleine Volumen rein, dann kann ich 10.000 Kunden onboarden. Das bringt mir nichts, wenn ich dadurch kein Geld verdiene. Zum Schluss müssen wir Geld verdienen. Und das Thema Robo-Advisory hat sich vollkommen überholt. Ich glaube, die Banken, die Geschäftsbank mit den Private Banking Einheiten, ob das Volksbank, Sparkasse, Deutsche Bank ist, ja, wie sie alle heißen, müssen erstmal ihr Private Banking komplett verändern, müssen die Kundenvolumen hoch ins Wealth Management ziehen und die kleineren Kunden remote betreuen. Ich sage dann immer McDonaldisierung des Private Bankings. Erst wenn das vollzogen ist und die Kunden mehr unzufriedener werden, dann werden sie uns Vermögensverwalter entdecken und dann werden auch die Robos interessanter, weil die Kunden auch viel mehr selbstständig arbeiten als früher. Aber das ist noch 3, 5, 7 Jahre in der Zukunft.
Du hast gerade schon ein paar Buzzwords angesprochen. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Robos, alles Trends der letzten 10, 12 Jahre. Was ist denn deiner Meinung nach der größte Irrtum, den es in der aktuellen Finanzlandschaft gibt und wie vermeidet InnoInvest den?
Der größte Irrtum ist, dass viele Vermögensverwalter, ich spreche jetzt mal nur für Vermögensverwalter oder ich sage jetzt mal Einheiten, die nicht mit Großbanken konkurrieren können, dass die sehr viel auf externe Dienstleister setzen, um ihre IT-Infrastruktur zu entwickeln, anstatt Tech-Einheiten selbst aufzubauen und die Infrastruktur in-house aufzubauen, das Knowledge aufzubauen. Wenn ich mich von einem externen Dienstleister abhängig mache, in einem Feld, was sehr stark zukünftig skaliert werden muss, wo viel unterschiedliche Geschäftsmodelle zusammengefügt werden müssen, weil es eben konsolidiert, weil Nachfolgeplanung ansteht in der Branche, muss ich Herr der Infrastruktur sein. Und das ist meines Erachtens der Fehler, den viele CEOs machen. Sie vergeben extern die Aufträge, eine Infrastruktur zu bauen, anstatt die Infrastruktur selbst aufzubauen.
Jetzt reden wir schon über die Vermögensverwaltung, über die Zukunft der Vermögensverwaltung. Erklär mal kurz für alle, die es nicht wissen, was macht InnoInvest eigentlich? Was macht euch anders als andere Vermögensverwalter?
Die InnoInvest ist ursprünglich mal gestartet mit einer klassischen Vermögensverwaltung für Privatkunden, Vermögende und Unternehmerfamilien. Wir haben irgendwann gesagt, wir wollen einen Robo-Advisor zusätzlich bauen und so haben wir angefangen, unsere eigene Wealth-Management-Plattform zu bauen, auf der heute 8 Depotbanken angebordet sind, viele Produktgeber ongeboardet sind. Wir haben den kompletten WPHG-Prozess durchdigitalisiert, vom Geeignetheitsprotokoll über das Angemessenheitsprotokoll, über die Anlagevermittlung. Wir haben Execution-Only-Geschäfte auf Self-Trading-Plattformen draufgebaut in den letzten Jahren, sodass wir im Prinzip die komplette Infrastruktur, Wertschöpfungskette eines Wealth-Management- oder Private-Banking-Unternehmens abbilden können. Und das in-house mit einem eigenen CTO, mit eigenen Entwicklern. Und die Kombination aus Vermögensverwaltung und Haftungsdach, was externe, also das B2B-Geschäft aufbaut und externe Vermittler dort angebunden werden kann, vom Family Office über den Vermögensverwalter, über den Versicherungsmakler, über Anlageberater, die alle unter dieser Plattform hängen und über diese Plattform weit gelabelt werden und den Zugang zu ganz, ganz vielen Infrastrukturen, Themen, Custodians, Depotbank etc. drüber haben. Das macht uns einzigartig, auch weil wir uns auf Inhaberstrukturen verständigt haben, sodass wir nicht extern was vergeben müssen, sondern du erlebst bei uns echtes inhabergeführtes Wealth Management. Und das ist, glaube ich, eine echte USP, wenn es darum geht, Vertrauen aufzubauen, wenn es darum geht, inhabergeführte Prozesse mit zu strukturieren, dein eigenes Unternehmen. Also wir sind keinem Fremden verpflichtet, irgendetwas umzusetzen.
Aber was ist dann die, mal ganz spitz gefragt, die Secret Source von InnoInvest? Ist es die Technologie?
Ja, die Technologie und auch unser, wir haben zusammengefasst 150 Jahre Private Banking und Wealth Management Erfahrung an Mitarbeiter-Know-how bei uns im Unternehmen drin und nochmal das gleiche an Entwickler-Know-how im Unternehmen drin. Und ich glaube, die Kombination aus beidem, wie wir das geschaffen haben, das Human Resource Management, also das Wissen unserer Mitarbeiter und wie wir das integriert haben in die Prozesse, das ist eine echte USP von uns. Und natürlich, dass wir in Südhessen meines Wissens der einzige unabhängige Vermögensverwalter sind, was uns stark hilft, wenn wir gegen Banken in den Wettbewerb gehen. Und in der Haftungsdachbranche, würde ich sagen, sind wir dabei, die Preisführerschaft ein bisschen zu entwickeln und sind auch hier technisch so weit von, dass wir ein sehr modernes oder vielleicht sogar das modernste Haftungsdach gelten.
Okay, jetzt weiß ich, was ihr macht, aber jetzt skizzier mal so ein bisschen, wer sind denn dann eure Mitbewerber? Sind das andere Digitalplattformen? Sind es die klassischen Banken? Du hast gerade schon Robo angesprochen, das jetzt mindestens aus dem Segment herkommt. Wer sind eure Top 3 Mitbewerber?
Also ich denke, wirkliche Mitwettbewerber sind die großen Haftungsdächer, die es in Deutschland gibt. Die Namen brauchen wir nicht sagen, die sind ja bekannt. Ich denke, da sind Mitwettbewerber, wobei wir in der Situation gewinnen können, weil einige von den großen Haftungsdächern einfach durch die Infrastruktur, durch unsere USP zu uns wechseln. Ich denke, da werden wir uns auch in Zukunft ein immer größeres Stück der Torte mit abschneiden können und werden durch unsere Leistung überzeugen. Auf der Vermögensverwaltungsseite sind es ganz klar die Privatbanken oder die Geschäftsbanken mit Private Banking Einheiten, die halt die großen Volumen haben, wo Kunden unzufrieden sind, die zu uns kommen. Wirkliche Mitwettbewerber in Südhessen, in der Vermögensverwaltung sehen wir nicht. Im Robo-Advisor-Markt sind wir zum Beispiel ein Robo-Advisor, der Einzeltitelstrategien anbietet, gar keine großen ETF-Strategien, die haben wir zwar auch, aber wir wachsen im Robo-Advisor-Segment nur über die Einzeltitelstrategien, weil uns das ganz klar von vielen differenziert, die nur ETF-Strategien quasi anbieten. Da sind wir allein auf weitem Flur, da gibt es noch ein, zwei andere, die aber nicht unsere Konkurrenz sind. Auch der große Anbieter aus dem Norden mit Private Equity sehen wir nicht als Konkurrenz, weil der hat eine andere Zielgruppe, die er anspricht. Wir wachsen ja sehr stark über das Haftungsdach, das heißt, da sind die Mitwettbewerber. Auf der Vermögensverwaltungsseite haben wir eigentlich in Südhessen keinen Mitwettbewerber, keinen wirklich.
Wie ist das bei euch vom Einkommensstrom, also was bezahlt am Ende die Rechnung? Ist es das Haftungsdach oder die Vermögensverwaltung?
Ja, so 70-30 ist das Haftungsdach.
Okay, und das wächst auch deutlich schneller.
Das Haftungsdach wächst jedes Jahr um die 40-50% und das haben wir die letzten 4 Jahre gemacht und wir werden auch dieses Jahr 40-50% wachsen. Mein Ziel ist es, dass wir bis 2028 250 Vermittler im Haftungsdach haben und es tritt relevant, dass der Haftungsdach in Deutschland und Österreich sind. Wir gehen jetzt in den österreichischen Markt rüber dieses Jahr.
Wie lange gibt es InnoInvest schon?
Gegründet wurde sie so, wie sie heute ist, 2014 mit den vollumfänglichen Lizenzen durch die Bundesaufsichtsbehörde. Wir haben allerdings 2010 schon angefangen, beziehungsweise mein Vater mit seinen Kollegen damals. Bis dann alle Lizenzen da waren, war es dann 2014.
Wie bist du überhaupt in die Finanzbranche gekommen?
Das ist eine spannende Frage, denn wir kommen aus einer Bankerfamilie. Bei uns sind irgendwie alle in Banken unterwegs. Und ich habe nachweislich bestimmt in 30er, 40 Poesiealben geschrieben, dass ich mal Bankdirektor werden will. Und dementsprechend habe ich nach der 10. Klasse aufgehört, habe eine klassische Bankkaufmannslehre gemacht, musste dann zum Militär. Nach dem Militär habe ich mich verpflichtet, bin dann ins Studium gegangen, also Abi nachgeholt, Studium gegangen und bin dann sofort wieder als Trainee eingestiegen. Ich kann eigentlich nichts anderes als Bank. Mein Vater sagt immer, Bub, hättest du besser mal was Gescheites gelernt, dann wärst du heute nicht hier. sondern würdest was Richtiges arbeiten. Aber so bin ich da reingekommen. Bankdirektor, wie es in die Poesiealben geschrieben habe, war ich mit 29. Da hatte ich dann meine 2 Filialen, die ich gemanagt hatte. Und so habe ich dann meine Karriere bei der Deutschen Bank zum Bereichsleiter hochentwickelt und bin von dort aus dann zu einer Volksbank, habe 3 Bereiche übernommen und dann nach kurzer Zeit in die hauseigene Vermögensverwaltung.
Wie siehst du denn deine Rolle als CEO von InnoInvest und was macht dich besonders gut dafür?
Die Rolle ist anstrengender, als man es dachte, wenn man einen Wachstumscase hat, wenn man ein Ziel hat, dass man in Deutschland ein drittgrößter, relevantester Haftungsdach wird, ist die Rolle anstrengend. Mich macht vor allem aus, ich bin ein sehr starker Analytiker, ich sehe viele Dinge in Themen, wo andere länger brauchen für. Das heißt, ich habe ein sehr starkes analytisches Verständnis. Ich bin sehr strukturiert und unheimlich ehrgeizig. Also viele sagen, ich wäre wie ein verbissener Hund. Wenn ich einmal mich an was dran verbissen habe, dann ziehe ich es auch durch. Brauche allerdings im Unternehmen dann auch Kollegen, die das Ganze mitgehen, die das mittragen, die dann auch mehr menscheln können, wenn es um People-Business geht, weil ich bin sehr prozessaffin und das macht auch meine Rolle aus. Ich bin Head of Compliance und Stratege und Marketing und bin Co-Head vom Haftungsdach. Wir werden jetzt noch einen weiteren Geschäftsführer bekommen, der mit mir das Haftungsdach leitet, einfach weil es so stark wächst. Und meine rechte Hand ist ganz klar aktuell unser CTO, der Serkan Dispay, den wir reingenommen haben, der Mitgesellschafter ist mittlerweile, um einfach diese Firma in die Zukunft zu tragen.
Wie viele Stunden arbeitest du pro Woche?
60 sind es bestimmt. Aber nicht so viel wie Rechtsanwälte, die arbeiten viel mehr.
Was machst du zum Runterkommen?
Ich gehe ab und zu ins Fitnessstudio, wobei ich das gerne öfters machen würde. Ansonsten gehe ich liebend gern essen. Also ich koche dann, ich kann zwar kochen, werde es aber nicht mehr so oft tun. Ich gehe dann lieber sehr gut essen und fahre dann einen schönen Urlaub.
Also lieber Michelin-Sterne oder Morningstar-Sterne?
Nein, bodenständig. Wir sind eine bodenständige Familie. Keine Sternenrestaurant, vielleicht alle 5 Jahre einmal.
Also was gibt's dann bei der Familie am Sonntag, wenn wir alle zusammenkommen?
Da gibt es dann meistens Rouladen und Kartoffelbrei und
Kraut. Selbstgewickelt?
Ja, selbstgemacht. Oder es gibt ein gutes Steak oder halt Fisch.
Wie beschreibst du denn, du hast gerade gesagt, du bist ein prozessualer Typ. Wie beschreibst du denn deinen Führungsstil?
Ich glaube, ich habe gar keinen Führungsstil. Ich habe bei der Deutschen Bank verschiedene Führungsstile annehmen müssen. Vom stellvertretenden Filialleiter zum Filialleiter, zum Bereichsleiter, zum Fachbereichsleiter, zum Bereichsleiter. Ich habe wie viele Leute geführt und so viele verschiedene Charaktere kennengelernt. Ich glaube, man muss sich immer auf den individuellen Menschen einstellen, mit dem man arbeitet. Und man kann nicht sagen, ich habe einen Führungsstil und alle müssen sich daran unterordnen. Ich glaube, man muss seinen Stil immer wieder anpassen an die Leute, mit denen man arbeitet. Man hat nie nur Fans, man hat auch Hater dann. Das ist so mein schlimmster Mitarbeiter war gleichzeitig mein bester. Das war meine erste Führungsaufgabe als Filialleiter, der war im Betriebsrat. Da habe ich mir die Zähne dran ausgebissen. Zum Schluss haben wir uns sehr gut verstanden und ich habe eine unheimlich starke Lernkurve gehabt. Das heißt nicht, die schlimmsten Mitarbeiter sind immer wirklich die schlimmsten. Die bilden einen aus und trainieren den Charakter. Ich würde sagen, ich habe heute nicht diesen einen Führungsstil, aber ich habe schon eine Hands-on-Mentalität und man muss schon das Tempo mithalten können, weil das setzt schon voraus, dieses Unternehmen mit dem unternehmerischen Spirit und sehr zukunftsorientiert, sehr flexibel sein in Veränderungen. Also diesen stoischen Menschen, der sagt, ich mag keine Veränderung, der tut sich mit mir ein bisschen schwer.
Du hast gerade schon das Hating so ein bisschen angesprochen. Wenn wir es mal auf Social Media gehen, du bist ja auch auf LinkedIn, also das ist ja quasi das, was in unserer Branche das Relevanteste ist, sehr aktiv.
Ja.
Warum machst du das denn so gerne? Was macht dir die Freude, auf LinkedIn zu posten?
Also ich war immer sehr zurückgezogen, was das Thema, und sehr introvertiert. Ich hatte ja auch mal irgendwie bei der Deutschen Bank in der großen Position, hatte mal über 4000 Follower bei Xing. Das habe ich dann irgendwann gelöscht, weil dann bist du auf einmal der Blödmann gewesen, wenn du nicht jeder Nachricht sofort geantwortet hast. Dann wurdest du auf einmal beschimpft, dann fragst du dich, warum ist das so? Dann bin ich raus aus Social Media. Und irgendwann vor 3 Jahren sitze ich in Frankfurt beim Kaffee und sage, Mensch, ich bin schon so lange LinkedIn, musste mal was posten. Und habe ich ein Foto von mir gemacht und dann hatte ich auf einmal 56 Likes da drin und Kommentare. Und das hat mir irgendwie Spaß gemacht dann Jahre später, weil ich unabhängig vielleicht davon auch nicht mehr in einem Konzernstruktur drin war. Und irgendwann hat meine Freundin gesagt, vielleicht hast du ja mal 10.000 Follower. Und habe ich gesagt, den Deal nehme ich an. Und so habe ich angefangen.
Wie viele sind es jetzt?
Sind kurz vor der 4.000, glaube ich. Es sind über 4.000. Und mein Ziel ist, glaube ich, dass ich dieses Jahr 5.000 habe. Und
was gibt es bei 10.000 von der Freundin?
Das weiß ich noch, das will ich dann. Ich glaube, das werde ich auch so schnell nicht schaffen. So populär bin ich dann auch nicht. Ja.
Und schon mal gedacht, ups, das hätte ich lieber nicht geschrieben?
Ist mir Gott sei Dank so noch nicht passiert, dass ich jetzt hier so einen Shitstorm ausgelöst habe. Ich habe dann teilweise schon mal Kommentare, ich glaube, viele nehmen dann auch vieles viel zu ernst und können nicht zwischen den Zeilen lesen und differenzieren dann da nicht. Man macht ja was zum Spaß, man macht was zur Belustigung oder man gibt auch mal ein ernstes Statement ab. Man bildet sich so in seiner Community aus und findet so seine Follower und das macht dann Spaß. Aber da kommt dann auch immer mal wieder ein, der dann auch einen wirklich beschimpft, auch auf verschiedenen Kanälen dann, bis in E-Mail in Unternehmen. Gerade der Beispiel war, als ich gesagt habe, Männer tragt endlich wieder Krawatte. Ne? So, weil so ein bisschen stilistisch gedacht, kam das dann eher bei vielen oder bei einigen so an, so dass man sie unterdrückt und das gegen Diversifizierung und, was ja damit überhaupt nichts zu tun hat. Aber man wird dann leicht in Schubladen gesteckt von anderen. Da lassen viele auch ihren einfach raus in Social Media. Mit dem muss man dann halt leider auch umgehen.
Aber den Post über die Kleiderordnung habe ich auch gesehen damals, den haben wir auch aufgegriffen.
Ja.
Ist natürlich auch ein schönes Thema, mit dem ich auch mal rede. Ich bin ja, ist ja kein Geheimnis, ich habe, glaube ich, seit 7 Jahren keine Krawatte mehr getragen. Ich habe jetzt gar nichts gegen Krawatte, aber bin jetzt auch kein Verfechter von. Du sitzt mir jetzt ja ganz adrett mit Krawatte und sogar Krawattennadel gegenüber. Wie wichtig ist dir das denn?
Also ich trage das nicht, weil ich es tragen muss, sondern ich fühle mich in einem Anzug genauso bequem wie in einer Jogginghose. Und jeder, der das nicht sagt, hat vielleicht einen falschen Anzugstoff oder einen falschen Schneider. Aber wenn das gut geschnitten ist, ist das unheimlich bequeme Ware, die man anhat. Und ich finde, zu einem guten Anzug gehört eine Krawatte dazu, weil ich es einfach stilistisch mag. Ich gucke dir James Bond an, die Daniel Craig-Filme, so wie der aussieht. So sollte man eigentlich auch im Businessleben aussehen. Da ist stilistisch nichts falsch zu machen. Früher hat man in der Ausbildung gesagt, guck dir die Tagesschau-Sprecher an. Die Krawatten, die die tragen, sind gerade aktuell. Das glaube ich jetzt heute auch nicht mehr. Ich finde es schön, wenn man mit oder ohne Krawatte geht. Das ist dann ein stilistisches Mittel, was man einbaut. Du hast es angesprochen, ich trage dann auch die Krawattennadel, ich trage meine Manschettenknöpfe, ich trage meinen Siegelring. Das macht mich ja auch als Mensch ein bisschen aus. Ein bisschen edgy, ein bisschen kontrovers, aber auch sehr schick und ich bin halt für mich modebewusst. Ich muss aber auch nicht jedem gefallen. Du sitzt mir genauso schick gegenüber mit deinem Einstecktuch. Du hast zum Beispiel auch kein Unterhemd an, was oben über dem Hemd rausguckt. Du trägst einen Knopf oben offen. Ich fände es jetzt komisch, wenn jetzt oben ein Unterhemd rausgucken würde zum Beispiel. Da würde ich sagen, könnte mal jemand das sagen.
Was müsste passieren, dass du Sneaker trägst?
Ich trage Sneaker. Ich habe auch
Im Anzug?
Ja, habe ich auch schon gemacht.
Okay.
Das mache ich. Ich habe dann aber den Anzug gewechselt in Chino und Sakko und Hemd. Dann passen Sneaker besser dazu. Ich bin nicht so der Unternehmensberater-Typ oder der Volksbanker, der da auf Teufel komm raus cool sein will und dann Sneakers trägt. Das finde ich, das beißt sich, zieht lieber eine bisschen Casual-Hose an zu den Sneakers anstatt einen Anzugshose.
Aber das hat ja schon eine Kontroverse, ist jetzt ein bisschen stark gesagt, aber es war schon ein sehr beachteter Post.
Ja.
Da ging schon viel los. Das macht ja schon aber auch Spaß, oder? Wenn dann viel.
Ja, natürlich. Deswegen macht man es doch auch ein bisschen. Ne? Also jeder, der auf LinkedIn, glaube ich, viel schreibt, meint auch von sich überzeugt zu sein, um das jetzt mal ironisch aufzunehmen, und meint, er hätte ein Statement, was er in die Welt schicken muss und es ist so ein bisschen so ein Ego-Thema. Das macht natürlich auch ein bisschen wie ein Comedian vielleicht Spaß, auch ein bisschen zu provozieren.
Wie viele Anzüge hast du?
Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe nur 3 oder 4, weil ich sehr viel kombiniere. Ich habe auch viel Samtsackos, die ich dann wieder auf graue Hosen anziehe. Also wie gesagt, wer in meinen Kleiderschrank guckt, sieht die Privatoutfits und die Business-Outfits von Daniel Craig als James Bond dort hängen. Also das könnte er fast alles 1:1 anziehen und wäre nicht schlechter gekleidet.
Wie viele Krawatten?
Ach, bestimmt 150.
Wer erbt die Krawattensammlung?
Keiner. Ich sortiere immer mal wieder 10 aus und kaufe mir 10 neue. Aber junge Kollegen waren immer begeistert, wenn ich Krawatten abgegeben habe. Die haben mich immer gern genommen damals.
Sprechen wir über Vermögensverwaltung mal wieder und InnoInvest. Jetzt haben wir vorhin gesprochen, wer sind die Mitbewerber? Und da hast du ein paar genannt. Aber ich glaube, der größte Mitbewerber ist natürlich eigentlich das Sparbuch. Weil in Deutschland einfach die meisten Leute ihr Geld nach wie vor einfach liegen lassen und gar nicht so richtig, ich weiß nicht, ob es Bequemlichkeit ist oder immer noch wirklich Unwissen, aber Fakt ist, die meisten machen mit ihrem Geld nichts Sinnvolles. Also die lassen es lieber auf dem Tagesgeldkonto liegen, anstatt in Aktien zu investieren. Warum glaubst du, ist das so?
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz starkes Kulturthema und die Angst vor Verlusten und mangelndes Vertrauen. Und ich will das auch kurz einen Moment länger ausholen, wenn ich darf, 2 Minuten. Ich glaube, das eine ist die Nachkriegsgeneration, die erstmal wieder sehr viel aufbauen musste, die dann irgendwie zu Werten gekommen sind durch viele Leistungen, harte körperliche Arbeit und das lassen die sich nicht wegnehmen. Und was da hast du. Und das nimmt ja keiner ab. Die Schwaben ja ganz voran, schaffe Häusel bauen, dann haben viele in ihre Immobilie investiert, dann haben die da ihre Werte drin gehabt, dann blieb gar keiner so viel Geld übrig, um das anzusparen. Wer wirklich in den 80er Jahren viel Geld hatte, kam ja aus einer Unternehmerfamilie raus, die dann immer mehr gewachsen ist oder hatte dann nochmal was geerbt aus der Kriegsgeneration heraus. Aber wirklich in die Aktien reingegangen sind die Kunden zu Zeiten der Telekom-Aktie, zum Zeiten des neuen Markts. Hier wurden ja durch gewisse Werbemanöver, möchte ich fast nennen, dem breiten Volk suggeriert, dass die Aktie in ein Infrastrukturunternehmen Telekom das sicherste ist, was du machen kannst, und als Sparbuchersatz quasi verkauft. Ich will den Namen von dem Schauspieler auch gar nicht nennen, um hier nicht irgendwie verklagt zu werden. Und damit sind viele reingetrieben worden. Und die hatte ich damals auch bei der Deutschen Bank, als ich da im Private Banking saß, da die alten, älteren Kunden, die seit, ich sag jetzt mal, 20 Jahren da im Markt waren, die waren dann größtenteils da und haben gesagt, was soll ich machen? Ich bin da damals reingetrieben worden, weil mein Berater gesagt hat, das kaufen wir jetzt, und seitdem hänge ich in Aktien drin und kaufe immer mehr Fonds und Aktien dazu. So, und das ist vielleicht auch gar nicht so dumm gewesen, ne? Also wer die Telekom heute Aktien heute noch hält, à la Warren Buffett über den Zinseszinseffekt und die Dividendenausschüttung, hat vielleicht auch ein kleines Vermögen mittlerweile gemacht.
Also wenn man nicht im Peak eingestiegen ist, glaube ich, hat man ja auch seinen Schnitt gemacht mit Dividenden und Co. Ich meine, da sind die schon lange im Plus wieder, wenn man da eingestiegen ist. Ich glaube, der liebe Manfred Krug, der wusste das im Zweifelsfall gar nicht. Also, ich meine auch, so wie heute irgendein Fußballspieler oder irgendwas für irgendwelche Krypto-Sachen, ohne dass jetzt Krypto gut oder schlecht, will ich nicht bewerten.
Ja.
Aber das weiß man natürlich in Hindsight immer besser. Aber glaubst du, dass denn so eine nationale Finanzbildungsstrategie, wie es ja immer mal schön erzählt wird, ob das jetzt auch von der neuen Regierung dann mal kommt, we will see, aber dass die wirklich etwas ändern kann, oder ist das nur so ein politischer Schachzug, wenn immer wieder Politiker sowas erzählen, aber gefühlt das ja gar nicht wirklich ernst meinen?
Ich möchte mal ganz kurz die Brücke schlagen von der Frage zuvor. Ich glaube, das mangelnde Vertrauen ist das eine. Das betonierte Geld in die Immobilien ist das andere. Ich glaube aber, es fehlt auch einfach die Bildung in Deutschland. Finanzielle Allgemeinbildung. Als mein Opa damals starb, 2007, wusste meine Oma nicht, wie sie mit einer EC-Karte am Geldautomat Bargeld abhebt. Als mal als ein Beispiel dafür. Das war für mich unvorstellbar zu dem Zeitpunkt, 2007. Und jetzt mal über, was bedeutet es dann, in Staatsanleihen zu investieren, in Gold zu investieren, in Aktien zu investieren, in Fonds zu investieren. ETFs gab es ja damals noch gar nicht. Die sind ja jetzt erst in den letzten Jahre gekommen. Es fehlt einfach sehr viel Bildung und das Vertrauen über einen Zinseszinseffekt, über einen langen Zeitraum einfach geklettet, die Crashs geklettet oder die Schwankungen geklettet, einfach ein Vermögen aufzubauen. Ich glaube, viele Deutsche sind auch einfach bodenständig genug, die sagen, mir reichen 25, 50, 100, 200.000 Euro auf dem Sparbuch, die müssen nicht die 800.000, 1,2, 1,8 Millionen im Wertpapierdepot haben. Aber ich glaube, wenn viel mehr in Aktien investieren würden, in Sachwerte, wäre der Wohlstand in Deutschland besser. Und ich glaube, die aktuelle politische Situation, die wirtschaftliche Situation, die wir in Deutschland haben seit 3, 5 Jahren, hätte vielleicht gut getan, wenn andere schon mal 10 Jahre einen Aktiensparplan gehabt hätten, als jetzt, wo es eingestrommt geht, wie halten wir unseren Wohlstand im Land.
Und was würdest du besser machen, wenn du jetzt Finanzminister wärst?
Ich würde, und das ist, guck mal, es gibt drei große Themen. Es gibt das Thema Verteidigung, es gibt das Thema Sozialversicherung und es gibt das Thema Infrastruktur. Verteidigung kannst du nicht privatisieren. Infrastruktur muss das Land privatisieren, was ja viel noch in staatlichen Händen ist. Und was du auch privatisieren musst, weil sich das Land gar nicht leisten kann, aufrechtzuerhalten, sind die sozialen Rentenversicherungssysteme. Das heißt, es muss zwingend mehr Impulse geben Richtung privater Vorsorge, privatem Vermögensaufbau. Ich möchte es gar nicht Vorsorge nennen, das ist ja verpönt. Es ist privater Vermögensaufbau und Lebensstandardserhaltung. Und hier würde ich viel höhere Freigrenzen ziehen. Also es gab ja mal eine Zeit, da hatten wir 6.200 Euro, glaube ich, Freibetrag oder so. Das wären jetzt 3.000 Euro. Jetzt sind wir bei 1.000 wieder angekommen. Ich glaube, ich würde das einfach auf 10.000 hochsetzen. Die Leute sollen ein Vermögen aufbauen. Die sollen von ihrem versteuerten Einkommen sparen und anlegen und sollen das dann nicht nochmal versteuern. Ich würde viel mehr dafür sorgen, dass Leute in Sachwerte investieren. Und damit meine ich nicht die Immobilie, sondern wirklich auch den Kapitalmarkt.
Blicken wir mal ein bisschen nach vorne. Was sind denn du hast vorhin schon gesagt, du willst in die Top 3 aufsteigen.
Bei den Haftungsdächern.
Bei den Haftungsdächern. Aber was sind denn so generell die wichtigsten Ziele von InnoInvest, aber auch für dich für die nächsten Jahre?
Einmal, wir haben eine Unternehmenskultur geschaffen, die ist sehr dynamisch, die ist sehr zukunftsgerichtet, mit hohen Meilensteinen, die wir uns gesetzt haben. Aber wir wollen, dass jeder Mitarbeiter eigentlich bei uns sich selbst verwirklichen kann. Der eine kann es mehr, die Jüngeren können es vielleicht besser. Das heißt, wir haben keine Zielvorgaben, wir haben keine wirklichen Arbeitszeiten, wir haben keine wirkliche Office-Regelung. Wir sagen eher, du kannst arbeiten von wo du willst, aber das Ergebnis zählt. Wir arbeiten ergebnisorientiert. Und das ist ein wichtiges Ziel der InnoInvest, dass wir weiterhin ergebnisorientiert arbeiten und nicht zieleorientiert, sondern ergebnisorientiert. Weil man kann alles aufschreiben als Ziel, aber zum Schluss muss es einer umsetzen und das Ergebnis muss zum Schluss kommen. Ein wichtiges Ziel ist, wir wollen regional in der Vermögensverwaltung weiter wachsen. Wir wollen hier einen Mehrwert in die Region geben und wirklich auch Vermögen der Region von Kunden nachhaltig halten, weiter aufbauen und vielleicht nicht immer alles in Ausgabeaufschläge und unsere Kosten verpulvern lassen. Im Haftungsdachgeschäft wollen wir das erreichen, was ich gesagt habe. Insgesamt sind das Ziele, die müssen wir erstmal erreichen. Zusätzlich haben wir uns das Ziel gesetzt, wir wollen in Österreich einen Fuß fassen. Wir wollen vielleicht auch irgendwann mal eine Niederlassung dort gründen. Deutschland, Österreich ist da die Top 3 zu werden im Haftungsdach. Das sind hehre Ziele, die müssen erstmal geschafft werden. Manche belächeln das. Ich glaube, so wie wir es bisher immer geschafft haben, werden wir auch das schaffen. Und dann werden wir in eine andere Liga aufsteigen. Und dann reden wir auch über ganz andere Themen, die bis 2028, 2030 hier in Deutschland dann an der Tagesordnung sind.
Vielleicht nochmal eine schnelle Frage. Welche Trends oder welchen Trend in der Finanzbranche hältst du für den bedeutendsten in den nächsten Jahren?
KI.
Und welchen für vollkommen überbewertet?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ganze Thema generierende KI. Also ich meine mit KI nicht den Chatbot oder der die Fragen beantwortet oder die Texte schreibt, sondern ich meine mit KI echte denkende KI. Wir als InnoInvest haben zum Beispiel eine Strategie, die investiert selbstständig in, die macht das Research selbst, die generiert die Signale selbst, die baut aus den Signalen einen echten Trade, setzt das Limit, den Trailing Stop und alles dran und platziert den Trade an der Börse. Dafür haben wir eine Infrastruktur gebaut und können so Quantmodelle umsetzen. Wir haben hier sehr viel Kundenvolumen drin und haben auch eine gute Performance und gutes Risikomanagement. Das ist echte KI-Arbeit im Asset Management. Ich glaube, der Portfolio-Manager, so wie er heute da sitzt mit seiner Bauchentscheidung, du hast es ganz am Anfang mal angesprochen, beziehungsweise der klassische Kundenberater, der ist mittlerweile überbewertet. Und das wird alles in die KI gehen.
Stefan, die letzte Frage, die ich jeden frage, der bei mir im Podcast sitzt. Wenn du eine Sache in der Finanzbranche morgen ändern könntest, welche wäre das und warum? Außer vielleicht die Anhebung des...
Ich würde gerne nicht kundenbezogen sagen, sondern wirklich branchenintern ein Statement abgeben. Ich würde gerne zu mehr Unternehmertum, Freigeist und Selbstverwirklichung aufrufen. Die Private Banker haben so viele Chancen, überproportional zu verdienen, wenn sie sich selbstständig machen würden. Ich würde gerne mehr unabhängige Vermögensverwalter haben, als es heute gibt. Vielleicht nicht so große, vielleicht auch mehr kleinere, die dann gebündelt mit einheitlichen Infrastrukturen. Aber ich möchte, dass das Thema Vermögensverwaltung eher wie in anderen Ländern mehr diversifiziert wird und mehr Selbstständigkeit erfährt, als es heute war.
Stefan, vielen Dank für den Austausch. Richtig spannend, was ihr da macht. Ich finde auch guten Aufruf zum Unternehmertum und auch einen Aufruf zu ein bisschen mehr Stil und Etikette. Auch das kann nicht schaden.
Kann mal gucken, weil wir Kommentare kommen zu dem Podcast.
Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, dass ich teilnehmen durfte.
Hat Ihnen das heutige Gespräch gefallen? Dann lassen Sie uns doch ein Like da auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch sonst Sie Podcasts hören. Und vergessen Sie nicht, den Abonnieren-Button zu drücken. So entgeht Ihnen keine unserer zukünftigen Episoden voller Einblicke und Geschichten aus der Welt der Fonds. Bis dahin bleiben Sie gespannt und verbunden.